Inforadio Podcast.
Wegmarken. Berlin im Nationalsozialismus.
Und dieses Denkmal von einem israelischen Künstler Ullmann zeigt die leeren Regale. Leider sehen wir jetzt nicht. Nachts wird es beleuchtet, da kann man besser sehen.
Es ist regnerisch. Der israelische Guide hat es heute schwer, seiner deutschen Touristengruppe das Denkmal der Bücherverbrennung zu zeigen.
Ja, doch, wenn man hier steht, dann sieht man die leeren Bücherregale.
Die gläserne Bodenplatte auf dem Bebelplatz ist so matt, dass man die leeren Bücherregale ein paar Meter tiefer erahnen muss.
War ein Vorspiel nur.
Ein französischer Lehrer übersetzt seiner Schulklasse das Heine-Zitat aus dem Jahr 1820.
Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen.
Eine polnische Klasse macht einen Wissensquiz. Eine Gruppe britischer Partytouristen fährt mit ihrem Bierbike einfach mal über das Denkmal hinweg. Was hier vor 80 Jahren geschah, liegt in diesen Momenten ziemlich weit zurück.
80 Jahre sind vergangen seither. Ein ganzes Menschenalter. Und doch stehen mir die Bilder jenes verhängnisvollen Tages vor Augen, als wäre alles gestern gewesen.
Ich war hingegangen zum Opernplatz in Berlin. Nicht aus Sensationsgründen oder gar aus Begeisterung, wie die vielen Schaulustigen um mich herum, die gekommen waren, um das schaurige Spektakel mitzuerleben.
Die Berliner Schriftstellerin Elfriede Brüning liest hier aus ihrem eigenen Text. Über die Bücherverbrennung zu reden, fällt ihr schwer.
Das war ja ganz furchtbar, das können Sie alles hier nachlesen, was ich hier empfunden habe.
Am 10. Mai 1933 war Elfriede Brüning 22 Jahre alt, KPD-Mitglied, junge Journalistin und Mitglied des wenige Wochen nach Hitlers Machtergreifung verbotenen Bunds proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Der war 1928 von Johannes R. Becher, dem späteren DDR-Kulturminister, gegründet worden. Und Elfriede trat 1932 als jüngstes Mitglied bei.
Ich war fasziniert von der ganzen Atmosphäre da. Man wollte ja über die Welt der Arbeiter schreiben. Kunst ist Waffe, hieß es. Ich lernte bei dieser Gelegenheit Anna Segers kennen, Johannes R. Becher, Friedrich Wolf. Ich verstand nicht viel von der Diskussion, die dort entbrannte, über was wichtiger sei, Inhalt oder Form oder was. Aber mich faszinierte eben die Atmosphäre.
Elfriede Brüning ist heute 102 Jahre alt. 1925, mit 15, hatte sie angefangen, für die großen bürgerlichen Zeitungen der Weimarer Republik zu schreiben. Mit 19 war sie eine gut beschäftigte Journalistin. In den kommunistischen Schriftstellerkreisen zählte das nichts.
Ich hätte immer nur von den Sonntagen des Lebens gesprochen. Und nicht von dem wirklichen Leben an den Stempelstellen und von Arbeitslosen. Und so. Wir hatten ja damals 7 Millionen Arbeitslose.
Aber die Kritik gab ihr Auftrieb. Elfriede Brüning wurde zur politischen Autorin, ging in Betriebe für Reportagen und schrieb ab da für die linke Presse. Nach der Machtergreifung der Nazis flohen die prominenten Mitglieder des Bundes wie Anna Segers ins Exil nach Prag. Mit Elfriede Brüning zurück in Berlin blieben die jungen Schriftsteller, die bisher kaum etwas veröffentlicht hatten.
Als wir uns im Februar 1933 noch mal treffen wollten in unserem alten Versammlungssaal, fanden wir das Haus von SA besetzt. Alle Bücher, die dort lagerten, waren beschlagnahmt worden. Und wir mussten uns in alle Richtungen zerstreuen, um nicht verhaftet zu werden.
Wenn Elfriede Brüning 102-jährig in ihrer Neubauwohnung in Berlin-Friedrichshain von diesen Ereignissen erzählt, sieht man ihr den Widerwillen gegen die schreckliche Zeit an. Mit jedem ihrer Sätze schüttelt sie kaum merklich den Kopf. Am 10. Mai 1933 wollte sie zur Bücherverbrennung gehen. Sie hoffte dort, die versprengten Genossen wiederzutreffen. Den ganzen 10. Mai über, einem Mittwoch, liefen die Vorbereitungen auf dem Opernplatz vor der Bibliothek der Kaiser-Wilhelm-Universität. Die Studenten des Nationalsozialistischen Studentenbundes hatten an die 25.000 Bücher, die sie bei Plünderungen erbeutet hatten, auf Lastwagen geladen. Nach einem Fackelzug durch die Berliner Mitte endeten sie gegen 23 Uhr auf dem Opernplatz. Der Deutschlandsender übertrug die Geschehnisse live.
Gegen Dekadenz und moralischen Verfall. Für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner.
Es war ja ein Riesenandrang. Die Leute waren auf Bäume geklettert, auf Laternenpfahle, bloß um das Schauspieler zu sehen. Den Scheiterhaufen, Goebbels kam. Naja, das war alles ganz furchtbar. Also nachdem wir uns getroffen hatten, sind wir weggegangen, weil wir das gar nicht länger mit ansehen konnten. Mir war inmitten dieses Chaos zumute, als ob eine Brandung über mir zusammenschlug. Nur mit Mühe hielt ich mich aufrecht.
Immer höher schlugen die Flammen des Scheiterhaufens, breite Funkengarben züngelten am Himmel empor und dichte Brandwolken überzogen den ganzen Platz, hüllten mich ein und nahmen mir den Atem. Ich versuche gerade, mich die Menge mit den armen Teilen zur Straße zurückzukämpfen, als ich spürte, wie jemand
meinen Arm berührte. Hans, es sind auch noch andere da, flüsterte er mir zu. Hans gelang es, die Losung weiterzugeben.
Sonntag, 10 Uhr, Bahnhof Heerstraße. Bringt Proviant mit. Meinetwegen auch die Badehose. Und so wanderten wir am nächsten Sonntag zur Havel, lagerten als harmlose Naturfreunde getarnt an einer Badeseestelle.
Bei diesem Treffen beschloss die Gruppe, weiterzumachen in der Illegalität. Satiren, Glossen, Kommentare, Artikel über den Alltag in Nazi-Deutschland zu schreiben und sie in Prag in der Exilpresse Neue Deutsche Blätter zu veröffentlichen. Elfriede Brüning schrieb, machte einige Male Kurierdienste und arbeitete im Auftrag von Johannes Erbecher an einem Buch über die Frau im Dritten Reich, bis die Gruppe 1935 verraten wurde.
Ich glaube, es war im Oktober 1935, wurden wir alle aus dem Bett heraus verhaftet und zur Gestapo in die Prinz-Albrecht-Straße geschafft, zur ersten Vernehmung. Vorbereitung zum Hochverrat.
Elfriede Brüning hatte Glück. Der Spitzel, der sich in die Gruppe eingeschlichen und alle verraten hatte, hatte sie nur einmal gesehen. Nach einigen Monaten im Frauengefängnis in der Barnimstraße kommt sie 1936 frei. Danach schreibt sie weiter für Zeitungen und Liebesromane, heiratet. Von den Genossen ist sie isoliert.
Alle waren im Gefängnis oder sie waren in der Immigration. Man war völlig isoliert. Ganz allein, ganz auf sich gestellt. Und das war das Schlimme. Alles Uniformen um uns herum. Diese Isolierung, das war ganz schlimm.
In den Widerstand kehrt Elfriede Brüning nie wieder zurück. Nach dem Krieg lebt sie als Schriftstellerin in der DDR.